Ich bitte den Herrn noch um Gnade. Herr, wir brauchen deine Kraft. Du siehst, es ist warm und unsere Konzentration schwindet. Bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen, unsere Gedanken und unsere Blicke auf dich und dein Wort lenkst, dass wir dich mehr sehen, dass wir ermutigt werden durch das, was du uns zu sagen hast. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Was würde sich ändern, wenn der Heilige Geist von heute auf morgen uns verlassen würde? Ich weiß, es ist unmöglich. Er hat uns versprochen, immer bei uns zu sein. Aber was würde sich bei uns ändern? Was würde sich im Gemeindeleben ändern? Würden wir es überhaupt merken, dass der Heilige Geist nicht mehr da ist? Wäre die Musik anders? Wäre die Predigt anders? Wäre die Gemeinschaft anders? Würden wir es überhaupt merken, dass der Heilige Geist da oder nicht da ist? Wir feiern heute, dass der Heilige Geist die Gemeinde erfüllt hat und sie befähigt hat. Aber manchmal sind wir so, ja, wir wissen, dass es den Heiligen Geist gibt, aber es ist nicht so, dass wir ihn wirklich kennen oder seine Kraft an uns und sein Wirken in uns. Es ist nicht so, dass wir uns dessen sehr bewusst sind und sein Wirken in unserem Leben sehen. Und ich möchte heute unseren Blick auf sein Wirken lenken, indem wir vom Pfingsten ausgehen, uns eine Stelle anschauen. Also wir wollen mit Apostelgeschichte 2 anfangen, uns anschauen, was zu Pfingsten passiert ist und dann zu unserer heute Predigtstelle in 1. Petrus 4 kommen. Heute ist das Fest von Pfingsten. Pfingsten bedeutet so viel wie der 50. Tag. Da kommt auch das deutsche Wort von Pfingst, also von 5 kommt das Wort her. Es ist das Fest, das wir 50 Tage nach Passa, oder bei uns, wie wir es nennen, Ostern feiern. Da sind ungefähr, Pi mal Daumen, 7 Wochen danach, also 49 plus ein Tag, der nächste Tag darauf. Und so wird dieses Fest im Alten Testament, das ist nicht ein neutestamentliches Fest im Sinne von zur Apostelgeschichte 2 war das erste Pfingsten, sondern es ist ein Fest, das im Alten Testament schon immer wieder gefeiert wurde. Und ihr findet das im Alten Testament oft unter das Fest der Wochen, weil es eben 7 Wochen nach dem Passa gefeiert wird. Und dort also eine Sache, die sie machen mussten, ist, dass sie die Erstlingsgabe der Früchte bringen sollten. Das ist, wo bei ihnen jetzt ungefähr die Ernte, also die ersten Ernteergebnisse da waren. Und die ersten Früchte, die man gebracht hat, hat man zu Gott gebracht. Alle sollten nach Jerusalem kommen und es feiern. Und zu diesem Fest, was immer wieder gefeiert wurde, in Apostelgeschichte 2, macht Gott etwas Besonderes. Und es war nicht zufällig so, Gott hat sich den Kalender angeschaut, oh, wann kann ich den Heiligen Geist schicken? Pfingsten ist noch frei, sehr guten Feiertag, dann machen wir es zu Pfingsten. Nein, es ist ein sehr bewusstes Fest. Und wir lesen Apostelgeschichte 2. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Gott gebraucht dieses Fest, wo sie zusammengekommen sind, um es zu feiern. Und dann in Vers 4 heißt es, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fing an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Gott hat es dieses Fest sich ausgedacht, wo jahrhundertelang die Juden die Erstlingsfrucht gebracht haben. Und an diesem Fest erfüllt er dieses Fest im gewissen Sinne, indem er uns die Erstlingsgabe oder Frucht des Geistes gibt. Jahr für Jahr haben die Juden Gott etwas gegeben. Und an diesem Fest hat Gott uns das größte Geschenk gemacht, nämlich, dass er uns seinen Geist gibt, damit er für immer in uns wohnen sollte. Und damit schafft er die Gemeinde. Was wir heute sozusagen auch mitfeiern, ist den Geburtstag der Gemeinde. Das ist das Fest, das das Gemeindeleben startet. Ja, die Jünger waren schon vorher gläubig. Es ist nicht, dass sie sich an diesem Tag bekehrt haben. Aber hier fängt Gott das Zeitalter der Gemeinde an, indem er seinen Gläubigen den Geist schenkt. Und heute wollen wir uns mit diesem Wirken des Geistes in der Gemeinde beschäftigen. Wie wirkt Gott, seitdem er den Geist zu Pfingsten uns ausgegossen hat? Was macht er heute Tag für Tag. Und dazu wollen wir uns unter dem Titel Gottes Gnadengabe, deine Aufgabe, 1. Petrus 4, Vers 10 bis 11 anschauen und studieren. Und ihr dürft gerne auch in Bibeln die Stelle aufschlagen, 1. Petrus 4, Vers 10 bis 11. Wir werden uns einen großen Teil damit beschäftigen und es ist gut, wenn ihr sie immer wieder vor Augen habt, dass ihr immer wieder reinschauen könnt auf die Details der Worte. Aber ich möchte sie auch euch vorne anzeigen und wir lesen 1. Petrus 4, Vers 10 bis 11. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand rede, so rede er es aus Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Ziel, das ich mit euch heute habe, ist euch eine Ermutigung zum Dienen mitzugeben. Und nicht nur einfach tu mehr, sondern eine rechte Ermutigung, indem wir unseren Blick auf Gottes Gnade, seine Kraft und seine Herrlichkeit richten. Ich möchte euch heute nicht mehr Aufgaben auferlegen, einfach nur, damit ihr mehr tut und mehr erledigt wird. Sondern mit diesem Text möchte ich euch ermutigen, unseren Blick heute auf Gott und seine Gnade zu lenken. Und dann wird es dazu kommen, dass wir mit dem dienen, was Gott uns anvertraut hat. Und diese Reihenfolge ist sehr wichtig, dass wir unseren Blick auf die Gnade Gottes lenken, damit wir unsere Aufgabe erfüllen können. Und so möchte ich mit dem ersten Punkt, mit Gottes Gnadengabe anfangen. Gottes Gnadengabe, die wir in 1. Petrus 4, Vers 10 anschauen. Und diese Reihenfolge ist so wichtig. Wir verdienen Gottes Gnade nicht, indem wir ganz, ganz viel dienen und dann sagt Gott, ach jetzt, okay, jetzt bin ich gnädig mit dir. Die Grundlage für unser ganzes christliches Leben ist die Gnade Gottes. Aber schaut mal, was Petrus hier sagt in 1. Petrus 4, Vers 10, nicht 1, Vers 10, 4, Vers 10. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wir sind im praktischen Teil vom Petrusbrief, wo er zum Ende noch ein paar Ermutigungen mitgibt, was wir zu tun haben, und sagt dann, dient einander. Und das Wort dienen bedeutet hier wirklich dienen, nicht bedient werden. Also schon richtig übersetzt dort in der Bibel. Es ist ein Aufruf an uns, etwas zu tun, etwas zu geben, etwas anderen Gutes zu tun und sich selbst zurückzustellen. Für andere da zu sein und ihnen zu dienen. Und dann schaut mal, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Hiermit ist jeder Christ angesprochen. Nicht nur Einzelne, die in der Gemeinde angestellt sind oder andere, die besonders viel Zeit haben, sondern jeder ist aufgerufen zu dienen. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Und versteht mich hier nicht falsch. Dieser Dienst beschränkt sich nicht auf die Räume der ECG Berlin-Hellersdorf. Dieser Dienst passiert an unterschiedlichsten Orten. Manchmal sichtbar, manchmal unsichtbar. Es ist der Dienst, der jeder Christ an dem Ort ausführt, wo Gott ihn berufen hat. Darum geht es hier. Schaut mal weiter. Dient jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Petrus sagt nicht nur, tu und tu es gut, sonst kriegst du Ärger, sondern richtet unseren Blick auf die Quelle. Womit sollen wir denn dienen? Und dort heißt es, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Jeder Christ, übrigens hier ist es eine der wichtigen Stellen, die es aussagt, jeder Christ bekommt Gnade und eine Gnadengabe. Der Zeitpunkt, heute in dieser Zeit, als wir als Gemeinde, ist es die Bekehrung und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es ist nicht ein Zeitpunkt irgendwann später im Leben eines Christen, sondern wenn Gott uns zu sich ruft und uns seine Gnade erfahren lässt und uns seinen Geist gibt, ist es, wo Gott uns auch befähigt zum Dienst durch die Gnadengabe, die er uns schenkt. Und bevor wir ein bisschen ins Detail gehen, was die Gnadengaben sind und welche Gnadengaben ich empfangen habe, möchte ich, dass wir noch ein bisschen länger uns in diesem Vers aufhalten. Weil schaut mal, was da noch weitergeht. Wir finden zwei Worte, die irgendwie mit Gnade anfangen. Einmal heißt es, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Und dann, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade. Und es sind tatsächlich zwei verschiedene Worte, die gebraucht werden. Gnadengabe bedeutet so viel wie ein Geschenk aus reiner Freundlichkeit, das jemand dir gibt. Das ist eine Gnadengabe. Also tatsächlich auch ein Begriff, den Ungläubige damals verwendet haben. Das ist nicht ein rein christliches Wort, was Petrus hier verwendet, sondern ein Wort, das so viel wie Geschenk bedeutet. Wenn jemand anderen ein Geschenk gemacht hat, ohne dass er es sozusagen nicht eine Bezahlung, sondern ein Geschenk, haben sie es eine Gnadengabe genannt. Hier geht es natürlich um die christliche Gnadengabe des Geistes. Und das zweite Wort ist sehr eng miteinander verbunden und spricht von Gottes Gnadentaten vielleicht. Eine Tat der Freundlichkeit aus einem gut gesonnenen Herzen. Das ist, was Gnade ist. Gnade ist nicht etwas, was man verdient, sondern jemand ist freundlich zu dir, ist dir gut gesonnen. Und nur weil er so gnädig mit dir ist, tut er dir etwas. Das ist, was Gnade ist. Und diese Verbindung sollte uns zum Nachdenken geben. Bei Gnadengaben geht es nicht so sehr um unsere Fähigkeiten und Talente, sondern tatsächlich um die Gnade Gottes. Es geht um ein Geschenk Gottes. Schaut mal, wie Petrus das ausdrückt. Als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wisst ihr, die Bibel, sie kennt keine unpersönliche Gnade. Gnade hat immer eine Quelle. Nämlich sie ist bei Gott. Oder die Gnade Jesu Christi. Wenn wir über Gnadengaben reden, ist es nicht so irgendwas, was ich einfach habe, sondern es ist immer eine Abhängigkeit von Gott. Es ist eine Gnade Gottes, aber die Gnade Jesu Christi. In der Bibel ist es immer so eng miteinander verbunden, dass die Gnade persönlich ist. Es ist nicht einfach nur ein Ding, das da ist, sondern es ist eine Beziehung mit Gott. Und dann heißt es, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Dieses Wort ist nicht in unserem alltäglichen Sprachgebrauch und bedeutet so viel wie eine verschiedenartige. Also das Wort bedeutet eigentlich so viel wie eine vielfarbige, sehr unterschiedliche, facettenhabende Gnade Gottes, die sehr unterschiedlich aussieht, je nach Zeitpunkt und Gegebenheit. Die Gnade Gottes wird sehr unterschiedlich in unserem Leben wirksam. Jeder von uns braucht Gnade. Aber unsere Sünden, die Vergebung brauchen, sind unterschiedlich. Deine kämpft mit Unzucht, deiner mit Habsucht, andere mit Stolz. Und wenn Gott uns Gnade schenkt, scheint sie in unterschiedlichen Facetten, wenn wir diese Sünden vergeben bekommen. Der junge Mann kämpft mit anderen Sünden als die Witwe und die Gnade, die Gott den beiden gibt, ist verschiedenfarbig, mannigfaltig, groß und wunderschön. Wie Gott wirkt. Auch unsere Schwächen, nicht nur unsere Sünden, sondern Schwächen, die wir haben, die Gott ausgleicht, die sind unterschiedlich. Deiner hat mit Krankheit zu kämpfen, deiner mit seiner Vergangenheit, mit den Entscheidungen, die er damals getroffen hat, der andere einfach mit Mutlosigkeit und Kraft. Und wisst ihr, die alleinerziehende Mutter, sie bekommt eine andere Gnade als der überforderte Vater. Sie ist verschiedenartig. Gott kommt zu uns. Es ist nicht ein Kombipaket, das jeder sozusagen irgendwie mit fertigen Augen, die jeder gleich bekommt, sondern es ist Gott reagiert auf unsere Umstände und kommt uns nahe und schenkt uns Gnade, die Gnade, die wir brauchen. Es ist dieselbe Gnade. Es ist sozusagen dasselbe Reichtum an der Gnade Gottes. Es ist nicht so, dass eine, wie Daniel gesagt hat, mehr vom Geist bekommt, weil es ist Gottes Wirken an uns. Aber es sieht sehr unterschiedlich aus. Und warum sagt Petrus, dass die Gnade sehr unterschiedlich ist. Schaut mal auf das Wort vorher. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Was sind Haushalter? Ein anderes Wort wäre Hausverwalter. Heutzutage haben wahrscheinlich von euch die meisten keinen Hausverwalter, der für euer Haus sorgt. Damals war das, wenn ein Bürger ein Haus und ein Grundstück und viele Knechte, manchmal 10, manchmal 15 Knechte hatte, gab es einen Sklaven oftmals oder vielleicht auch einen Freien, der als Hausverwalter angestellt war. Der Hausherr hat ihm die Verwaltung des Hauses übertragen. Er musste dafür sorgen, dass die Knechte alle ihre Aufgaben bekommen, dass sie zu essen und zu trinken bekommen, dass die Ernte eingefahren wird, und für die ganzen alltäglichen Geschäfte war er verantwortlich. Also, und er hat sozusagen den Gewinn seinem Hausherrn gebracht und der Familie dafür gesorgt, dass alle genug haben und versorgt werden. Er hat nicht alle Aufgaben gemacht, aber er war sozusagen der, der es verwaltet hat. Es war nicht sein Haus, sondern er hat es nur verwaltet. Und wir sollen gute Haushalter sein, gute Verwalter. Nicht schlechte, die mit schlecht etwas umgehen, sondern gut damit umgehen. Und wovon sollen wir Hausverwalter sein? Von der verschiedenen farbigen Gnade Gottes. Wir sind Hausverwalter der Gnade. Und deswegen ist es wichtig, dass sie verschiedenartig ist. Gott schenkt uns Gnade in unserer Situation, mit unseren Schwächen, unseren Herausforderungen. Und wir müssen diese verwalten, indem wir sie weitergeben. Wir sind nicht Endverbraucher der Gnade Gottes, sondern wir müssen sie weitergeben. Wenn Gott uns Gnade schenkt, will er, dass wir damit verwalten und sie weitergeben. Das ist, wie Gott es geplant hat mit seiner Gnadengabe. Und das gibt uns einen ganz neuen Blick auf die Gnadengaben. Gnadengaben sind nicht so wie coole Superkräfte, die man bekommt, nachdem dich eine radioaktive Spinne gebissen hat und du auf einmal entdeckst, du kannst neue Fähigkeiten haben. Manchmal haben wir diese Vorstellung von Gnadengaben. So, boah, ich muss rausfinden, ob ich fliegen kann oder ob ich Spinnennetze schießen kann oder irgendwie, was kann ich denn? Das ist eine falsche Vorstellung von Gnadengaben. Gnadengaben ist nicht, du wachst auf und kannst etwas, was du vorher nie gekonnt hast. Normalerweise. Es gab natürlich die wundersamen Gaben am Anfang der Geschichte der Gemeinde, wo die Jünger, sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist und haben angefangen, anderen Sprachen zu reden. Die Bibel nennt das Kräftewirkungen, also wo Gott sich auf wunderbare Weise zeigt. Aber es ist nicht, was wir tagtäglich in der Gemeinde erleben. Diese wundersamen Gaben waren für die erste Gemeinde da, um Gottes Wort zu bestätigen. Die Gnadengaben, von denen wir heute sprechen, sind Verwalter der Gnade, die wir bekommen, wo Gott uns ermutigt. Und so ist der rechte Blick, wenn wir über Gnadengaben nachdenken, dass wir nicht auf unsere Kräfte schauen und unsere Talente, sondern dass wir zuerst unseren Blick auf Gottes Gnade lenken. Dass wir schauen, was schenkt Gott mir denn? Was hat Gott mir Gutes heute in der letzten Woche im letzten Jahr gemacht? Und die Frage, die sich dadurch mitstellt, ist, was soll ich damit machen? Wenn du auf dein Jahr zurückschaust und siehst, dass Gott dir die Sünden vergibt, das ist eine Gnade. Das ist eine Gnadengabe. Die Vergebung der Sünden. Und was mache ich jetzt damit? Sollte ich nicht anderen davon erzählen, dass Gott gerne Sünden vergibt? Wenn Gott dir Finanzen schenkt, weil du fleißig gearbeitet hast, das ist eine Gnadengabe. Das ist eine Gnade, die Gott dir schenkt. Und du musst gut damit umgehen. Sollte ich nicht denen geben, die in Not sind? Und ja, in Römer 12 wird Spenden als eine Gnadengabe bezeichnet. Es ist tatsächlich eine biblische Gnadengabe, die so definiert ist in Römer 12. Und wir stellen uns auch einfach die falsche Frage. Wir stellen uns die Frage, was mache ich gern? Oder was kann ich gut? Das ist der falsche Blickwinkel. Ja, wir dürfen uns diese Frage stellen, was kann ich gut? Aber wenn es um Gnadengaben geht, ist das gar nicht die Frage. Unser Blick sollte auf die Gnade Gottes gelenkt sein. Wenn wir über uns nachdenken, ist das ein Blick auf unser Talent und Vorlieben. Wir dürfen uns diese Fragen stellen. Aber es muss mit einem Blick auf die Gnade Gottes anfangen. Und lass uns zwei Lehren daraus ziehen, die, denke ich, uns helfen werden, das ganze Thema zu verstehen. Die erste Lehre, die wir daraus ziehen müssen und die so grundlegend ist, wenn wir das nicht verstanden haben, werden wir das Thema Gnadengaben nicht verstehen. Dass Gnade alles ist. Die Gnade, die uns rettet. Die Gnade, die uns hält. Die Gnade, die uns motiviert. Und die Gnade, die uns bis ans Ziel bringt. Wir dürfen nie diesen Wunsch und diesen Durst nach der Gnade verlieren. Weil Gnade ist alles, was wir brauchen. Und auch alles, was wir haben. Wir haben nichts verdient. Eine Definition von Christen ist, dass sie Bettler sind, die anderen Bettler erzählen, wo etwas zu essen zu finden ist. Wir sind hungrige Schafe, die anderen Schafen vom guten Hirten erzählen, der sie zu guten Weiden führt. Das ist das christliche Leben. Damit fängt es an und damit endet es. Das christliche Leben ist nicht, Gott hat dir Gnade geschenkt und jetzt streng dich an. Es war einmal genug, dass er dir die Sünde vergeben hat und jetzt musst du alles aus eigener Kraft tun. Nein, wir sind jeden Tag bedürftig nach Gottes Gnade. Das muss unsere Priorität jeden Tag bleiben. Das ist wovon, was wir atmen, was wir leben, was unsere Ausrichtung ist. Und diese Wahrheit ist so schön in Lukas 10, Vers 20 ausformuliert. Und ich denke, ich hatte in den letzten Jahren immer wieder diesen Vers in der Predigt verwendet. Und ich möchte euch ans Herz legen, weil er mir so wichtig ist. Die Situation ist gerade, dass die Jünger hinausgegangen sind, um zu dienen. Und sie sind so erstaunt. Boah, wir können Geister austreiben. Aber Jesus lenkt ihre Gedanken in die richtige Richtung und sagt, was sollte in ihrem Leben wichtig sein? Und sagt zu ihnen, doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Er sagt, freut euch nicht, dass ihr diese wundersame Fähigkeit habt, Dämonen auszutreiben. Also ich finde das schon echt cool. Und die haben es auch cool gefunden. Aber Jesus sagt, nein, warte, stopp. Falsche Priorität. Worüber sollt ihr euch in erster Linie freuen? Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Unser Blick muss immer auf die Gnade Gottes sein, nicht auf unsere Fähigkeiten, nur einfach, was Gott uns auch anvertraut hat. Dass wir gerettet sind, dass unser Namen im Himmel geschrieben stehen, dass Gott sich uns gnädig erwiesen hat, uns alle Sünden vergeben hat und uns bis ans Ziel bringen wird. Christopher Ash sagt in seinem Buch Leidenschaft ohne Burnout, er sagt folgende Worte. Wenn unsere Freude von unseren Gaben und unserem Erfolg kommt, werden wir immer unter Druck stehen. Wir sind nämlich nur so gut wie die letzte Predigt, das letzte Jugendgespräch, die letzte geistliche Unterhaltung, die letzten Monate des christlichen Dienstes, der letzte Erfolg. Wenn wir uns über unseren Erfolg definieren, wie gut ich etwas gemacht habe, ist es ein Leben unter dauerhaftem Druck. Wenn unser Leben aber mit diesem Blick auf die Gnade Gottes ist, dass Gott mir so viel geschenkt hat, ist es, was diesen Druck wegnimmt und uns überhaupt fähig macht zu geben. Wenn wir den Blick für die Gnade verlieren, wird jeder Dienst zur Plage. Ohne Gnade ist jeder Dienst eine Plage. Wenn wir diesen Blick auf die Gnade haben, dann können wir weitergeben. Und so ist eine Definition von Gnadengaben, die ich von John Piper habe und ich sie sehr hilfreich fand und ich euch ans Herz legen möchte. Eine Gnadengabe ist eine Fähigkeit, Gottes Gnade an andere zu verteilen. Eine Gnadengabe ist eine Fähigkeit, Gottes Gnade zu bekommen und weiterzugeben. Also es ist im Kern eine Verteilaufgabe. Mit der Gnadengabe zu dienen, ist Hausverwalter der Gnade zu sein. Gott schenkt dir etwas, du musst damit richtig umgehen und das anwenden. Es ist aber nicht dein, sondern es ist alles von Gott. Ich bekomme Gnade von Gott und gebe sie weiter. Es ist kein Ding, das ich tue oder besitze, sondern dass ich verwalte. Und das macht voll Sinn, wenn wir darüber nachdenken, was zu Pfingsten passiert ist. Zu Pfingsten ist der Heilige Geist in uns innewohnend, zu uns gekommen, um in uns zu wohnen. Und wenn der Heilige Geist in uns wohnt und Gottes Gnade, die Gott uns schenkt, in unserem Herzen anwendet, ist die natürlichste Folge, dass wir diese Gnade weitergeben. Wenn der Heilige Geist von uns Besitz ergreift, dann wollen wir die Gnade, die wir bekommen haben, anderen weitergeben. Und zwei Merkmale von Gnadengaben sind, dass es erstens bei Gott anfängt und ein Wirken Gottes in mir ist. Also es muss von Gott ausgehend sein. Und das zweite Merkmal ist, dass andere dadurch ermutigt werden. weil es ein Verteilen von Gottes Gnade ist. Die andere erhebt, die andere ermutigt, die andere stärkt, die andere ausrüstet. Und wir dürfen Gnadengaben tatsächlich hier nicht mit Talenten oder natürlichen Fähigkeiten verwechseln. Ein musikalisches Gehör zu haben, ist ein Talent, keine Gnadengabe. Sportlich zu sein, ist ein Talent, keine Gnadengabe. Natürlich muss man sie mal fördern, sonst verkommen sie, aber das ist, was wir als Talente beschreiben. Und wisst ihr, singen ist keine Gnadengabe. Es gibt nicht die Gnadengabe des Singens. Und musizieren ist auch keine Gnadengabe. Warum? Weil Ungläubige singen und musizieren können. Und oftmals besser als wir. Es ist nicht ein Wirken des Geistes, singen zu können. Aber wenn man von Gottes Gnade so begeistert ist, dass man von Gottes Gnade singt und anderen dazu bringt, über Gottes Gnade zu staunen, dann ist es eine Gnadengabe. Wenn sie über dein Singen staunen, nicht. Wenn sie über Gottes Gnade staunen, das ist eine Gnadengabe. Ungläubige können das nicht. Das ist das Wirken des Geistes in uns, das er gebraucht, um seine Gemeinde zu erbauen. Und so möchte ich es beim ersten Punkt dir eine Anwendung mitgeben. Schau auf das, was Gott für dich tat. Nicht so sehr auf dich. Wir werden noch zu uns kommen, was unsere Aufgabe ist. Aber ich möchte dich heute ermutigen, dass du dich mit der Gnade Gottes beschäftigst. Schau auf deine Gabe, bevor du auf deine Aufgabe schaust. Der Dienst des Christen fängt mit dem Dienst Gottes an uns an. Bevor wir anderen dienen können, müssen wir verstehen, was Gott an uns tut. Und ich möchte dich ermutigen. Ich weiß nicht, was du heute und morgen vorhast oder wie deine nächste Woche aussieht, aber dass du einen Block Zeit einplanst, so eine Stunde, dass du dir aufschreibst, auf so einem Lernblatt Papier, was hat Gott mir alles geschenkt? Was hat Gott in meinem Leben bisher getan? Wie sieht seine mannigfaltige Gnade ganz spezifisch in meinem Leben aus? Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Deine Aufgabe. Natürlich stellt sich bei euch die Frage, ja, wie finde ich denn jetzt raus, wie ich dienen kann, welche Gnadengabe ich habe? Und ich denke, Petrus gibt uns eine Antwort im nächsten Vers, wo er sagt, wenn jemand redet, so rede es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was wir hier sehen, sind zwei Formen oder zwei Kategorien von Gnadengaben Gottes. Petrus sagt, wenn jemand redet, so tu es, rede es aus Aussprüche Gottes, und wenn jemand dient, so tu es aus der Kraft, die Gott darreicht. Man könnte alle Gnadengaben in zwei große Kategorien einteilen. Von Reden und von Tun. Von Worten und von Werken. Also alle sind in einer von diesen beiden Kategorien eingeordnet. Entweder wir reden etwas oder wir tun etwas. Und wenn er über diese Kategorie der Gnadengaben des Redens spricht, so sagt er Folgendes. Wenn jemand redet, so rede es als Aussprüche Gottes. Und wisst ihr, wie das ermutigend ist? Er sagt nicht, wenn jemand rede, so rede aus seiner eigenen Weisheit oder aus seiner Schlauheit. Die Gnadengabe des Redens ist es, das weiterzugeben, was du in Gottes Wort gefunden hast. Gottes Worte weiterzugeben, das ist, was ermutigt. Wir müssen nicht unsere Weisheit, unsere Schlauheit weitergeben, sondern wir sind Verwalter von der Gnade Gottes. Ich lese die Bibel, ich studiere sie, ich verstehe sie, ich wende sie an und ich werde dadurch verwandelt. Das ist die Gnade Gottes und dann kann ich sie weitergeben. Wisst ihr, es ist unfair, ich habe am meisten von dieser Predigt profitiert. Ich habe mich am meisten mit den Texten und den Bibelstellen beschäftigt. Und ich habe am meisten davon abbekommen von der Gnade. Mein Wunsch ist, euch etwas von dem, was ich studiert habe, weiterzugeben. Ich will nur ein Verwalter der Gnade Gottes sein. Genauso ist es, wenn jemand die Gnadengabe der Seelsorge hat. Das ist so, ich habe Gnade Gottes und Veränderung in meinem Leben entdeckt durch sein Wort. Ich kann davon zeugen und anderen helfen, diese Gnade auch in Gottes Wort zu finden. Und wie sieht diesen Gnadengaben praktisch aus? Ja, damit ist auch der Predigtdienst gemeint, aber es ist nicht, wo es endet. Jeder Kinderstundendienst ist eine Anwendung dessen. Kinderstundenmitarbeiter bei uns müssen sich vorbereiten. Sie müssen den Text studieren. Sie haben das Buch Generation der Gnade und das ist keine fertige Lektion, sondern sind nur ein paar Beobachtungen. Sie müssen sich mit dem Text auseinandersetzen, um den Kindern Wahrheiten weiterzugeben. Sie empfangen Gnade und geben sie weiter. Du wendest deine Gnadengabe an, wenn du in 45 Minuten beim Stehcafé oder beim Café oder hier im Gottesdienst mit jemand davon erzählst, was du heute in der Bibel gelesen hast. Du hast Gnade bekommen und du gibst sie weiter. Der andere wird ermutigt. Das ist eine Gnadengabe. Die Gnadengabe des Redens wird ausgeübt, wenn du jemand anrufst, wenn du jemand ermutigst, wenn du eine Postkarte schreibst mit ein paar Bibelversen, die du abgeschrieben hast. Die Gnadengabe fängt mit Smalltalk an, wenn du Interesse an jemand zeigst und ein Gespräch über Gottes Wort entsteht. Die Gnadengabe des Redens wird in jeder Familienandacht ausgeübt und an jedem Gespräch am Küchentisch. Vielleicht denkst du aber, ich bin überfordert mit damit. Ja, ich weiß, ich sollte eigentlich reden, aber ich habe so große Angst davor. Und was ich denke sehr hilfreich ist, bei Gnadengaben, ist sich in die Position dessen hineinzuversetzen, dem wir dienen würden. Manchmal sind wir bei diesem ganzen Thema so ich-fokussiert. Oh, wie werde ich mich fühlen, wenn ich in der Kinderstunde eine Geschichte erzähle? Oder wie werde ich mich fühlen, wenn ich auf jemanden zukomme und ihm erzähle, was ich in der Bibel gelesen habe? Das ist so komisch. Ich habe mit ihm noch nie darüber gelesen. Wir haben immer nur über das Wetter geredet und über Autos. Ich kann auch mit ihm nicht über die Bibel reden. Das fühlt sich doch so komisch an. Und wir denken immer, wie fühlt es sich für uns an? Wir müssen auch uns einmal hineinversetzen in die Rolle dessen, mit dem wir reden würden. Stellt euch vor, im Leben von jemand von euch, jetzt was heute, gestern, richtig Schlimmes passiert und einige wissen davon. Und diese Person ist todtraurig. Nach dem Gottesdienst bleibt sie alleine sitzen dort in der Ecke. Und du siehst sie und du weißt, dass du nicht die richtigen Worte hast für diesen Fall. Das ist ein richtig schwerer Fall. Du weißt nicht, was du sagen sollst. Wer die Person mehr davon ermutigt, wenn du schweigst und weggehst und ihr nichts sagst? Oder wenn du einfach dich überwindest und zu ihr hingehst und sagst, ich hab dich lieb. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber lass uns einfach zusammen beten. Und das fällt uns so schwer. Wir wollen die perfekten Leute sein, mit der perfekten Ausübung dessen, was uns am meisten Freude macht. Und wenn wir uns richtig gut darin fühlen, dann tun wir es. Aber darum geht es nicht bei den Gnadengaben. Es ist ein Blick für den Nächsten. Hingehen und ermutigen ist besser als 1000 schlaue Worte. Und genauso ist es auch in dem anderen Bereich, in dem praktischen Bereich. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht. Dieser Dienst ist genauso wichtig wie der Wortdienst. Wir brauchen beide Dienste. Eine Gemeinde, die nur praktische Dienste hat, der fehlt etwas. Eine Gemeinde, die nur Wortdienste hat, der fehlt auch etwas. Und hier geht es darum, dass man dient, dass man etwas Praktisches tut. Aber in der Kraft Gottes es tut. Wisst ihr, Gott gibt dir heute Gesundheit und Kraft. Und das ist nicht selbstverständlich. Das ist eine Gnade Gottes. Wenn du einen Beruf erlernt hast und womit du anderen helfen kannst, das ist eine Gnade Gottes. Wenn du Zeit und Kraft hast, das ist eine Gnade Gottes, die er dir schenkt, die du verwalten kannst. Wie sieht das praktisch aus? Ein großer praktischer Dienstbereich bei uns ist der Küchendienst. Wie viele hungrige Mägen wurden hier schon gefüllt? Und es ist ein ermüdender Dienst. Es hört nie auf. Ein paar Stunden später ist derselbe Magen wieder hungrig. Putzdienst genauso. Man kann so viel sauber machen, es wird wieder schmutzig werden. Aber es ist ein Dienst, den wir tun können, damit andere, sei es bei der Bibelschule, sei es im Gottesdienst, die Möglichkeit haben, auf Gottes Wort zu hören, ermutigt werden. In Wolin zu arbeiten, das ist auch ein praktischer Dienst, wenn man so über die ganzen Sachen nachdenkt. Spenden, wir haben schon darüber gesprochen, das ist einer von den praktischen Diensten. Du arbeitest und gibst das ganz bewusst, ganz gezielt. Das Geld in die Gemeinde, in die Mission, damit Gott verherrlicht wird. Was lernen wir daraus? Die Kraft für unsere Aufgabe ist nicht in uns. Wenn wir dienen, so sollen wir es aus der Kraft tun, die Gott darreicht. Wenn wir reden, sollen wir es als Aussprüche Gottes reden. Wir dürfen niemals vergessen, dass es beim Dienen nur um Weitergeben geht. Was Gott in mir gibt, dass ich das anderen weitergeben kann. Und die zweite Lehre, die wir lernen können, ist, dass man Gaben beim Geben entdeckt. Gaben entdeckt man nicht, indem man ein Persönlichkeitsquiz macht und Fragebogen ausfüllt und du eine Richtung bekommst, wo du am meisten begabt bist. So funktioniert das leider nicht. Es ist gut zu wissen, dass man vielleicht hilfsbereit ist oder sehr redegewandt ist. Gut zu wissen, aber das hilft dir nicht, deine Gabe zu entdecken. Gaben entdeckt man, indem man praktisch tut. Indem du davon redest, was du in der Bibel gelesen hast. Und redest und redest, und wenn andere davon ermutigt werden und merken, boah, der kann so gut die Bibel erklären, dass wenn er von seiner stillen Zeit erzählt, dann kommen andere dazu und wollen zuhören. Dann kann es sein, dass diese Person, also Gott diese Person gebrauchen will, um vielleicht in Hauskreisarbeit einzusteigen, in den Predigtdienst einzusteigen. Es ist nicht, dass man so aufwacht von einem Morgen auf den nächsten, ich bin Prediger. Das ist nicht, wie man diese Gaben entdeckt und merkt, boah, ich möchte eigentlich predigen. Dieser Wunsch ist gut. Das ist ein richtiger Wunsch. Und in allen Bereichen des Lebens, Gaben entdeckt man beim Dienen. Wo du Not siehst, die Gnade siehst und einfach tust, und wenn andere davon ermutigt werden, dann ist es deine Gabe. Und wisst ihr, die Gaben sind auch nicht permanent. Es ist nicht so, dass wir so eine Kategorie bekommen haben und permanent Marker und es geht nicht weg. Das ist, wer wir unser Leben lang dienen. Weil unsere Möglichkeiten und Kräfte verändern sich. Ich in meinem Dienst, Leben als Christ war so unterschiedlichen Bereichen zu dienen. Und ich hoffe doch, dass ich da, wo ich gedient habe, eine Ermutigung war. Und es ändert sich mit dem Leben. Unsere Kräfte werden weniger oder mehr. Und so ändern sich manchmal auch unsere Dienste. Es ist nicht, dass wir eine neue Gnadengabe bekommen, sondern es ist, wir leben aus der Gnade, die Gott da gibt und wir sie weitergeben. Und ich möchte dich heute einfach ermutigen mit einer Sache. Rede und helfe. Tu es einfach. Nach dem Gottesdienst, rede von der Gnade, die du empfangen hast. Nach dem Gottesdienst, hilf mit der Kraft, die Gott dir gibt. Sei es im Gottesdienst des Gebens, finanziellen Gebens, im Aufräumen, in Müll vom Boden aufheben, ist auch eine Gnadengabe. Andere sind dadurch ermutigt, wenn es hier sauber ist und du ein Kaugummipapier auf dem Boden siehst. Ist auch eine Gnadengabe. Diene dort, wo du kannst. Nicht, um damit Pluspunkte bei Gott zu verdienen, sondern es ist einfach, weil es ein Geschenk Gottes ist, dass er dir dieses Leben geschenkt hat. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Und er ist nicht nur einfach ein Anhängsel am Ende, so fromme Worte. Lass uns dienen zur Ehre Gottes. Wir verwenden diese Worte häufig. Und manchmal vergessen wir, was sie bedeuten. Und so möchte ich unsere Herzen darauf ausrichten, weil es ist essentiell für einen Dienst in der Gemeinde im Blick auf die Gnade Gottes, dass es darum geht, dass Gott alle Ehre habe. Schaut mal in den Vers. Damit Gott in allem verherrlicht wird, in der Mitte des Verses, durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieses ganze Gnaden bekommen und weitergeben hat ein Ziel. Wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, haben wir ein Problem. Weil dann war es alles vergeblich, was wir gemacht haben. Das Endziel ist, dass Gott verherrlicht wird. Gott zu verherrlichen bedeutet nicht, dass wir Gott irgendwie Ehre oder irgendwie ihn herrlicher machen in sich selbst, sondern, weil er ist unendlich ehrbar und herrlich, sondern, dass Gottes Ehre mehr anerkannt wird. Dass Gott mehr geliebt, mehr gehört und mehr geachtet wird. Das ist das Ziel von allem, dass Gott die Ehre bekommt. Schaut mal, da steht, dass mit in allem Gott verherrlicht wird. In jedem Wort, in jedem Werk, in allem, was wir tun. In der Gemeinde, zu Hause, am Familientisch und am Arbeitsplatz soll Gott in allem verherrlicht werden. Und dann heißt es dort, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Und Petrus, als inspiriert, wollte nicht nur einfach, dass Jesus Christus mehr im Text vorkommt und irgendwie hinzufügen. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die er trifft in dem, was er sagt. Wie wird Gott verherrlicht? Durch Jesus Christus. Und wie wird Gott durch Jesus Christus verherrlicht? Indem Jesus Christus für uns elender Sünder gestorben ist, uns unsere Sünden vergibt, uns die Motivation gibt, so zu sein wie er, seine Liebe wiederzuspiegeln, damit andere mehr Christus sehen und Gott die Ehre geben. Deswegen ist das durch Jesus Christus so wichtig. Es ist nicht nur, dass wir aus unserer eigenen Kraft irgendwie Gott mehr die Ehre geben, sondern dieser Blick ist, wir geben Gott die Ehre durch Jesus Christus, weil er alles ist, weil er für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Und so bekommt Gott die Ehre durch das Werk Jesu Christi. Und Petrus, wenn er darüber nachdenkt, der kann nicht mehr. Hier ist so eine emotionale Antwort von ihm auf das, was er gerade gesagt hat. Und er sagt, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er muss einfach staunen und Gott loben und sagt, ihm gehört alles. Ihm gehört alle Ehre und alle Ruhm und aller Lob. Er ist es, der mächtig ist, nicht wir. Das ist die einzig rechte Antwort, wenn wir über das Thema Gnadengaben nachdenken. Gott gehört aller Ruhm, nicht nur für ein paar Minuten, für alle Ewigkeiten. Es ist nicht so, dass zuerst Gott den Ruhm bekommt und dann wir, sondern ihm gehört aller Ruhm und alle Ewigkeit. Und das Amen bedeutet hier so viel wie, so ist es, wahrlich, bestätigt das noch. Was lernen wir daraus? Gottes Ehre ist unser Ziel. Von jedem Dienst. Wir müssen uns immer wieder das vor Augen führen. Es ist nicht umsonst, dass Petrus so viele Worte dafür verwendet. Es geht nicht um unser Ego. Wenn Gott nicht mehr geliebt wird, dann hat unser Dienst den Ziel verfehlt. Dann kannst du so viel dienen, so viel reden, so viel putzen, so viel kochen, so viel dich aufopfern. Wenn es nicht zur Ehre Gottes ist, ist es vergeblich. Paulus spricht über das Thema 2. Korinther 4, Vers 15. Und ich lese dir in GÜ vor, weil ihr das so ein bisschen deutlicher macht, so ein bisschen hervorhebt, was im Text steht. Dort heißt es, ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade, wir reden ja auch von Angaben, Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, mit dem Ziel, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Ich finde das so eine gute Zusammenfassung, worum es im Christenleben geht. Wir dienen, warum? Damit Gottes Gnade immer mehr Menschen erreicht, damit immer mehr Gott danken und ihm die Ehre geben. Und wenn wir diesen Blick haben, das verändert unseren Dienst in allerlei Hinsicht. Wenn wir diesen Blick hätten, wie viel weniger Streitigkeiten hätten wir in unseren Diensten, wie viel weniger Murren übereinander und beschweren, dass die anderen ihren Dienst nicht recht tun. Und ich möchte euch diesen Vers ans Herz legen und diesen Blick. Und die zweite Sache, die wir lernen, ist, nach Gottes Ehre zu streben, ist befreiend. Ist befreiend. Weil ich muss nicht meine Ehre suchen. Sondern das Ziel ist, dass Gott mehr geehrt wird. Wenn ihr nicht besser von mir denkt durch meinen Dienst, habe ich nichts verloren. Wisst ihr, wie anstrengend das ist, sich selbst zu präsentieren und zu hoffen, dass die Leute immer besser und mehr von dir denken? Oh, das ist Sklaverei. Das ist das elendste Leben, dich selbst präsentieren zu müssen. Und zu hoffen, dass die Leute immer besser von dir denken. Die Bibel nennt das Augendienerei, Menschenfurcht. Oh, das ist eine große Falle und eine große Sklaverei. Aber Gottes Ehre zu suchen, ist befreiend. Wenn andere schlecht von dir denken, dich beleidigen und dich niedermachen, so what? Wenn Gott mehr geehrt wird, dann ist das Ziel erreicht. Ja, es tut weh. Es tut weh, wenn man angegriffen wird. Wenn man beleidigt wird und wenn dein Dienst nicht geschätzt wird, wenn niemand dir Danke sagt. Aber es ist eine gewisse Befreiung darin, wenn wir mit der richtigen Einstellung gehen. So wie Paulus sagt, 1. Korinther 4, Vers 2, im Übrigen wird vom Haushalter nur verlangt, dass er alle Ehre bekommt. Nein? Okay, gut, ihr seid noch wach. Dass er treu erfunden wird. Das ist das Einzige, was vom Haushalter verlangt wird. Nicht, dass alle hoch von ihm denken, sondern dass er treu ist. Wenn wir Gnade bekommen, dass wir sie weitergeben, dass wir sie nicht bei uns horten, nicht, dass wir sie verdrehen oder missbrauchen sogar. Und ich möchte dich heute ermutigen, entscheide dich für die Ehre Gottes. Das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Es geht nicht um mich. Wenn du heute ungläubig bist, entscheide dich für die Ehre Gottes. Das größte Problem eines Ungläubigen ist, dass er zu seiner Ehre lebt. Ich möchte mein Leben so leben, wie ich es will. Ich will die Entscheidung treffen. Ich will mein eigener König sein. Ich will aus eigener Kraft ein besserer Mensch werden. Aber damit raubst du Gott die Ehre. Damit machst du dich zum Feind Gottes. Und ich rufe dich auf, wenn du heute nach deiner Ehre strebst, nach deinem Ruhm, dann triff die Entscheidung, es geht nicht um mich. Ich will Gott dienen mit allem, was ich bin und habe. Und wir als Christen, wir müssen immer wieder diese Entscheidung neu treffen. Dass wir unseren Dienst reflektieren. Dienst in der Gemeinde, Dienst als Mama zu Hause, Dienst als Papa zu Hause, Dienst als Arbeitnehmer, Dienst als Arbeitgeber. Dass es zur Ehre Gottes ist. Und so haben wir heute in 1. Petrus 4 drei schöne Wahrheiten gesehen. Wir haben Gottes Gnadengabe gesehen, was Gott uns schenkt. Dass diese Gnadengabe zu unserer Aufgabe wird, dass wir sie weitergeben und mit dem großen Ziel, damit Gott alle Ehre habe. Ich würde euch bitten, mit mir noch aufzustehen, dass wir Gott um Gnade bitten, das in unserem Leben anzuwenden, seine Gnade zu sehen und sie weiterzugeben, weil Gott hat euch echt viel Gnade geschenkt. Ich bin so ermutigt, euch zu sehen, wie ihr einander dient. In allen Gesprächen nach dem Gottesdienst. Ich stehe wirklich manchmal so gerne hier vorne und gucke, wer mit wem redet, wer wen ermutigt. Ich bin so froh darüber und ich möchte Gott beten, dass es einfach noch mehr passiert und er dadurch verherrlicht wird. Herr Jesus Christus, danke dir für dein Wort. Danke dir für die Gnadengabe in Christus, dass er für uns gestorben ist. Danke für die Gnadengabe des Geistes, der in uns wohnt, der uns, mit dem wir versiegelt sind, bis auf den Tag deiner Wiederkunft. Danke dir für die Vergebung der Sünden. Danke dir für die Veränderung, die du schenkst. Danke dir für die Hoffnung der Herrlichkeit. Danke dir für dein Wirken in uns. Bitte, Herr, hilf du, dass wir gute Verwalter deiner Gnade sind. Dass wir das weitergeben, was wir empfangen haben. Nicht aus Zwang, sondern als eine freiwillige Gabe, die wir dir zur Ehre geben, Herr. Gib du diese Gnade, Herr, uns. Ermutige du uns immer wieder, wo wir verzweifelt sind, unseren Blick auf uns haben, an unserer Kraft verzweifeln, an unseren Fähigkeiten zu reden verzweifeln und einfach auf deine Gnade schauen. Amen.